Glaubensspruch aus Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, begrüßen die Kirchenräte die Gemeinde sowie alle, die den Gottesdienst von zu Hause aus verfolgen. Der Gottesdienst heute wird geleitet von Pastorin Eva Maria Franke. An der Orgel begleitet uns Lore Wortelen. Die Türkollekte ist für die SAPV Hospizhilfe Grafschaft-Bentheim bestimmt. Heute Nachmittag um 14 Uhr laden wir zum Niedergrafschafter Gottesdienst mit Predigerin im Ehrenamt Liane Zwafring-Wemmenhofe ein. Die Türkollekte dann ist für die Grenzbotenkasse bestimmt. Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum Kirchencafé ein. Um 17 Uhr findet ein Jugendgottesdienst mit Saskia Klumpmacher zum Thema Sturm des Lebens im reformierten Gemeindehaus statt. Im Anschluss laden wir zum Verweilen bei einem Snack und Getränk ein. Nächsten Sonntag um 10 Uhr feiern wir in der reformierten Kirche einen Festgottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum des reformierten Kindergottesdienstes mit Pastorin Eva Maria Franke. Die Türkollekte ist für den Frauenkreis bestimmt. Anschließend sind alle herzlich zum Kirchencafé eingeladen. Am Montag um 19 Uhr trifft sich das Team Weltgebetstag. Am Mittwoch findet der Konfirmandenunterricht zu den gewohnten Zeiten statt. Hinweis: am 24. Februar bis zum 9. März übernehmen Gelinde und Johannes Arns den Küsterdienst. Am 9. März um 17 Uhr findet ein Kantatengottesdienst in der Dorfskirche in Schonebeck statt. Die Kantate BWV 23, Du wahrer Gott und Davids Sohn von Johann Sebastian Bach, wird durch das Bach-Ensemble Fries unter der Leitung von Luke Töinder ausgeführt. Ebenfalls am 9. März um 18 Uhr findet in der Kapelle des Klosters Frenzwegen der Gottesdienst des Forums Juden und Christen unter dem Motto Füreinander streiten statt. Die Predigt hält Regionalbischöfin Sabine Schiermeier. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Johannes Köster. Ausführliche Informationen zu beiden Gottesdiensten sind dem Mitteilungsblatt, das im Foyer ausliegt, zu entnehmen. Wir wünschen uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst.
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag vor der Passionszeit, auch von meiner Seite. Wir wollen uns sammeln zum Gottesdienst im stillen Gebet. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Bund mit uns und uns die Treue hält zu jeder Zeit und der niemals ein Werk seiner Hände aufgibt. Amen. Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns als Eingangslied singen das Lied 161, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, wir bekennen dir unsere Schuld an uns selbst, aneinander, an der Welt, an dir. Wo wir hätten reden sollen, haben wir geschwiegen. Wo wir hätten schweigen sollen, haben wir uns im Geschwätz verloren. Wo wir hätten aufstehen sollen, haben wir gekuscht. Wo wir hätten hinschauen sollen, haben wir uns abgewendet. Wo wir hätten handeln sollen, waren wir untätig. Wo wir hätten erkennen sollen, wollten wir nicht sehen. Vergib uns, Gott. Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind, an uns selbst, aneinander, an der Welt, an dir. Amen. Gott spricht uns seine Gnade zu mit den Worten des Psalm 103. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Amen. Wir hören als Weisung aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 55. Kapitel, die Verse 6 bis 11.
Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft zu ihm, jetzt ist er nahe. Der Frevler soll seinen Lebensweg ändern. Wer Böses im Sinn hat, soll seine Pläne ändern und zum Herrn, unserem Gott, zurückkehren. Der wird Erbarmen mit ihm haben und ihm reichlich Vergebung schenken. So lautet der Ausspruch des Herrn: Meine Pläne sind andere als eure Pläne und meine Wege sind andere als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde? So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm.
Lasst uns singen das Lied 199, die Strophen 1 bis 5.
Thank you.
Lasst uns beten. Dein Wort, guter Gott, ist ein Wort des Friedens. Es spricht hinein in unsere Welt unseren Unfrieden. Lass es uns ein Licht sein, das uns leuchtet auf unseren Wegen. Dein Wort, guter Gott, ist ein Wort der Freude. Es spricht hinein in unsere Herzen, unsere Sorgen. Lass es uns eine Kraft sein, die uns Hoffnung schenkt für unser Leben. Dein Wort ist ein Wort der Gerechtigkeit. Es spricht hinein in unsere Gesellschaft, unsere Ungerechtigkeiten. Lass es uns Ansporn sein, mitzubauen an deinem Reich. Dein Wort, guter Gott, ist ein Wort des Heils. Es spricht hinein in unsere Seelen, unsere Angst. Lass es uns eine Wärme sein, dass wir Geborgenheit finden in dir. Lass uns hören auf dein Wort, das Leben schenkt. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Wir hören als Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 8. Kapitel, die Verse 4 bis 15.
Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus, und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Distel. Die Distel gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch: Wer Ohren zu hören hat, soll gut zuhören. Da fragte ihn seine Jünger: Was bedeutet dieses Gleichnis? Er antwortete: Euch ist das Geschenk, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Aber die anderen Menschen erfahren davon nur in diesen Gleichnissen. Denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen, und hören, ohne etwas zu verstehen. Dies ist die Bedeutung dieses Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf dem Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Distel. Es steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören. Doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum und in den Freuden, die das Leben bietet. Daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenen und bereitwilligen Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie viel Ertrag.
Lasst uns als Predigtlied singen das Lied 295, eine Vertonung und Vertextung des Psalm 119, Lied 295, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Liebe Gemeinde, in diesem Kirchenjahr ist für den heutigen Sonntag vor der Passionszeit als Predigtext vorgeschlagen Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Dieser Abschnitt berichtet uns über die Ausbreitung des Wortes Gottes. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Von Troas aus setzten wir auf dem kürzesten Weg nach Samothrake über. Einen Tag später erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Teil Makedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Amen. Liebe Gemeinde, mit diesem Predigttext haben wir einen Abschnitt aus der Geschichte der gottgewollten Ausbreitung des christlichen Glaubens vor uns. Der Evangelist Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte, die er ja auch geschrieben hat, dass Paulus nicht eigenmächtig handelt, sondern auf Gottes Weisung hin seinen Weg geht. Denn Paulus sieht einen wohl an seiner Kleidung, an seinem Aussehen als Makedonier erkennbaren Mann in einer Vision, der ihn bittet: Komm herüber zu uns nach Makedonien und hilf uns. Paulus erkennt in dieser Vision einen Fingerzeig Gottes, sodass er sich dann zusammen mit seinen Begleitern sofort auf den Weg macht und dann wohlbehalten an der griechischen Küste von Troas kommend in Neapolis landet. Von dort bis nach Philippi hatten sie dann noch ca. 40 Kilometer Richtung Nordwesten zu marschieren. Wie gewöhnlich wartet Paulus einen Sabbat ab, um sich dann an den Versammlungsort der Juden, die er glaubt, vor den Toren der Stadt zu finden, zu begeben. Das war die Missionstaktik des Paulus, dass er bei denen anfing, die schon etwas vom Gott Israels wussten und auch auf ihn vertrauten. Mit an diesem Versammlungsort sind einige dieser sogenannten gottesfürchtigen Personen, die mit dem Judentum sympathisieren, aber nicht zu ihm übergetreten sind, nicht übergetreten können, sondern sich nur zur Gemeinde halten. Und daher aber auch wissen von den prophetischen Verheißungen vom Kommen des Messias, des Gesalbten Gottes, als dem Erlöser Israels. Also Paulus geht schon ein bisschen den Weg des geringeren Widerstandes. Er knüpft da an, wo Menschen sich auskennen, schon mal etwas gehört haben von diesem Gott, den wir den Vater Jesu Christi nennen. Nun bestand für Paulus die Aufgabe darin, eben diesen Jesus von Nazareth als den erwarteten Erlöser zu verkünden. Paulus hat in seiner Predigt deutlich zu machen, dass eben dieser da, der da am Kreuz starb und auferstand, dass er der Retter ist, dass er nicht von ungefähr am Kreuz starb und auferstanden ist, sondern dass er für die Sünden der Menschen gelitten hat und dass er wiederkommen würde, um die Toten und Lebenden zu richten, um Leben zu bringen. Paulus überzeugt mit seiner Predigt tatsächlich dann, beziehungsweise genau genommen ist es Gott, der überzeugt. Er öffnet einem Menschen das Herz für den Glauben an Jesus Christus. Es ist die aus der Stadt Thyatira stammende Purpurhändlerin Lydia. Sie bekehrt sich zum Glauben an Jesus Christus. Es wird von ihr gesagt, dass sie eben an den Gott Israels glaubte, keine Jüdin war, aber eine Gottesfürchtige. Bei ihr fällt das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden, sodass sie mitsamt ihrer Hausgemeinschaft sich von Paulus taufen lässt. Und liebe Gemeinde, das ist vielleicht so eine Geschichte, die man so nebenbei erzählt, aber es ist an für sich ein großer Schritt. Das Christentum findet seinen Weg von Asien nach Europa. Die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden ist gegründet. Die Werte des Christentums, die aus dem Orient kommen, kommen vom Morgenland ins Abendland. Die erste von Paulus also gegründete christliche Gemeinde auf europäischem Boden bestand zunächst einmal aus einer Hausgemeinschaft, deren Herren mit einem absoluten Luxusgut handelt, mit Purpurstoffen. Stoffe eingefärbt mit dem roten Farbstoff, den die Purpurschnecke abgibt. Es waren also und sind also nicht ausschließlich die Armen, die nach der Botschaft vom Himmelreich verlangen. Es können auch die Reichen sein. Ich stelle mir Lydia als eine Frau vor, die irgendwie spürt, die erkannt hat, dass Geld allein eben nicht glücklich macht und dass zum Leben mehr gehört als das tägliche Brot. Lydia jedenfalls gehörte zu den wohlhabenden Zeitgenossen und zögert auch daher nicht, Paulus und seine Begleiter nach ihrer Taufe ihre Gastfreundschaft anzubieten. Bis dahin eine wirklich schöne Geschichte, eine hoffnungsvolle Geschichte von der Gründung der christlichen Gemeinde in Philippi. Aber die Geschichte wäre unvollständig, wenn wir nicht auch kurz auf die Fortsetzung des Ganzen schauen würden, denn da geht es dann wieder schwierig weiter. Der Evangelist Lukas erzählt uns weiter, dass Paulus und sein Begleiter Silas verklagt werden als Juden, die durch ihre Verkündigung öffentliches Ärgernis bei den römischen Bürgern erregen. Sie werden ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. Gott greift dann wieder ein. In der Nacht kommt es zu einem Erdbeben. Die Fesseln der Gefangenen fallen ab und der von allem überwältigte Gefängniswärter bekehrt sich zum christlichen Glauben. So wird unterstrichen, dass Gott mit den Aposteln ist, dass er die Seinen rettet. Aber der Weg des Christentums, es ist nicht einfach. Letztlich kann Paulus dann den Glauben an Jesus Christus bis in das Machtzentrum der damaligen Welt tragen, bis nach Rom. Wir sehen, dass die Ausbreitung des Glaubens an Jesus Christus durch Höhen und Tiefen führt. Aber aus dem kleinen, zarten Pflänzchen ist ein starker Baum geworden. Das Wachstum ist letztlich doch unaufhaltsam. Überdenken wir diese Geschichte, liebe Gemeinde, so fällt uns der Widerspruch auf zwischen den Worten der nächtlichen Traumgestalt und der weiteren Verlauf der Missionstätigkeit des Apostels. Es haben nicht alle darauf gewartet, von der Erlösung durch Christi Tod und Auferstehung zu hören. Es ist zunächst nur eine Minderheit, die sie freudig annimmt. In Philippi war es eben wirklich nur dieser kleine Kreis der Hausgemeinschaft der Lydia, eine verschwindende Minderheit in ihrer heidnischen Umwelt. Zwar lebt die Kirche heute noch, aber blicken wir in unsere heutige Zeit, so scheint sich der Vorgang in umgekehrter Richtung zu wiederholen. Die Kirche, die in unserem Kulturkreis über Jahrhunderte hinweg geistige Heimat gewesen ist, ist gezeichnet durch den Schwund ihrer Mitglieder. Wir leben in einer Zeit, in der manche zwar darauf pochen, dass sie die christlichen Werte des Abendlandes vertreten, aber Fragen wie zum Beispiel die nach dem Asylrecht, die nach der Wahrung der Menschenrechte oder die nach der Bewahrung der Schöpfung, sie bekommen oft nicht den erforderlichen Stellenwert. Das Ringen um das tägliche Einkommen und Auskommen nimmt so viel Raum ein, dass die Besinnung auf Nächstenliebe und Respekt leider oft zu kurz kommt. Der Glaube an Jesus Christus, der einst durch den Apostel Paulus zu uns auf den Weg gebracht wurde, unser Glaube weiß, wer wir Menschen sind. Wir sind zum einen großartig, zum anderen aber auch klein, kleinlich, kleinkariert. Gott, der Herr, der Herzen öffnen kann, er weiß um unsere Größe wie um unsere Kleinheit. Unsere Größe, sie besteht doch darin, liebe Gemeinde, dass wir Gottes Kinder sind und wir als solche Kinder Gottes Geist und Sprache besitzen. Geist, der uns ermöglicht, um uns selbst zu wissen. Sprache, die uns ermöglicht, miteinander zu reden und gemeinsam zu handeln. Das ist doch das Großartige an uns, dass wir treu sein können, dass wir hilfsbereit sein können, dass wir barmherzig sein können, dass wir lieben können. Unsere Kleinheit steht dem entgegen. Unsere Kleinlichkeit steht unserer Großartigkeit entgegen. Unsere Kleinheit besteht in unserer Selbstsucht. Und diese beruht auf der Angst, wir könnten zu kurz kommen, wenn wir anderen gütig und freundlich begegnen. Hinter dieser Angst lauert auch der Hochmut und auch der Wahn, dass wir unsere eigenen Herren und Götter sind. Die Abwendung von Gott, das nennt die Bibel Sünde. Von ihr kommt nur frei, wer sich auf Gott verlässt, ihn erkennt als den Grund und Abgrund seines Lebens und dabei erfährt, dass Gott ihn trägt. Ich bin nicht viel in sozialen Medien unterwegs, liebe Gemeinde, aber auf Facebook, da habe ich schon auch eine Seite und manche Seiten abonniert. Und da habe ich auf einer Seite eine Karikatur, eine Zeichnung gesehen, die ich euch beschreiben möchte. Da sitzen drei Menschen an einem Tisch. Vor jedem steht ein Teller. Auf dem Teller des einen Menschen liegen so um die 20 Kekse. Auf dem Teller des anderen liegt ein Keks und auf dem Teller der dritten Person liegt nichts. Die dritte Person ist durch dunkle Hautfarbe gekennzeichnet. Und die Person mit den 20 Möppis, sie zeigt mit dem Finger auf die dunkelhäutige Person ohne Kekse auf dem Teller und sagt zu der Person mit dem einen Möppi, der will dir deinen Keks wegnehmen. In unseren Tagen versuchen Menschen an die Macht zu kommen und sind es leider auch schon, die die Ängste der Menschen schüren. Die den einen sagen, der will dir deinen letzten Möppi klauen. Ängste werden geschürt, die Angst davor, zu kurz zu kommen. Und diese, die den großen Teller voller Möppis haben, die sind nicht bereit, ein paar von denen abzugeben. Aber sie wollen die, die nur einen Keks haben, unter Druck setzen und die, die gar nichts haben, loswerden. Sie sollten sich ein Beispiel nehmen an der reichen Lydia, die die mittellosen Prediger aufnimmt. Den Angstmachern, die nur an sich selber denken, müssen wir Gottvertrauen und Nächstenliebe entgegensetzen. Darum ist das auch zu begrüßen und hier in der altreformierten Kirche hängt er noch nicht, aber bei der katholischen Gemeinde und bei der reformierten Gemeinde hängt er schon, aber hier wird er auch noch aufgebaut, aufgehängt. Darum ist zu begrüßen, eben diese Banneraktion der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen der Grafschaft Bentheim. Ich habe auch an der lutherischen Kirche in Emlichheim so einen Banner gesehen. Und da heißt es eben, wir stehen für Menschlichkeit, Toleranz, Nächstenliebe. Liebe Gemeinde, das ist unsere Aufgabe, für Menschlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe einzustehen. Und wir können das. Wir können das, denn wir können vertrauen auf Jesus Christus. Er ist doch unser großes Vorbild des Gottvertrauens. Er ist sogar bis in den Tod gegangen, um uns mit Gott zu versöhnen. Er hat durch und durch auf Gott vertraut. Und sein Vertrauen wurde gerechtfertigt. Er ist nicht im Tod geblieben. Er ist unser Erlöser. Er lebt. So können wir doch auf ihn vertrauen und sehen, das Leben siegt. Wenn wir uns Gott anvertrauen, liebe Gemeinde, dann antwortet Gott darauf, indem er uns Frieden schenkt. Den Frieden, der uns durch alles hindurchträgt. Den Frieden seiner Gegenwart, den Frieden des Lebens, das er schenkt. Das ist doch unsere Hoffnung, dass wir an dem Leben teilhaben werden, das Gott schenkt. Und dass einmal der Tag kommt, an dem Kummer und Sorgen, Schmerzen und Tod enden, weil Gott uns zum ewigen Leben führt. Darauf können wir bauen. Und darauf können wir die Kraft schöpfen, uns für Menschlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe einzusetzen. Die Menschenrechte zu wahren, Menschen alle miteinander als Geschöpfe des Herrn zu sehen und zu achten. Liebe Gemeinde, die Purpurhändlerin Lydia in Philippi fand einst diesen Frieden. Diesen Frieden, den Gott schenkt. An sie und die anderen Christen schreibt der Apostel Paulus einen Brief. Er ist als Philipperbrief in unserem Neuen Testament, in unserer Bibel aufgezeichnet, aufbewahrt. Was Paulus einst nach Philippi schrieb, gilt auch uns. So begleite uns der Friedensgruß des Apostel Paulus, den er seiner Gemeinde in Philippi übermittelt hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, lasst uns singen das Lied 659, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns beten. Guter Gott, du hast das erste Wort. Du sprichst zu uns, damit wir hören, damit wir nach deinem Wort leben, damit wir es nachsprechen und dir antworten. Wir antworten dir auf dein Wort heute mit unseren Klagen über die Opfer der Kriege in dieser Welt. Wir bitten für die Kinder, denen die Kindheit geraubt wird, für die Flüchtlinge, für die, die an ihrer Heimat festhalten und für sie kämpfen. Sieh die Schmerzen der Verwundeten, die endlose Gewalt, die Hoffnung auf Frieden. Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen. Erhöre uns. Wir antworten dir heute auf dein Wort mit unserer Fürbitte für die Wählerinnen und Wähler, für die, die sich zur Wahl stellen. Hilf, dass alle der Verantwortung für Demokratie und Nächstenliebe gerecht werden. Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen. Erhöre uns. Wir antworten dir heute auf dein Wort mit unserer Sorge um die in Not geratenen. Wir bitten für die Kranken, für die Verzweifelten, die Obdachlosen. Sieh den guten Willen der Helfenden, die Angst vor der Kälte, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen. Erhöre uns. Wir antworten dir heute auf dein Wort mit unserem Glauben. Wir bitten dich für die weltweite Kirche, für unsere Gemeinden. Segne alle, die dazugehören. Du sprichst durch Jesus Christus. Er ist dein Sohn und unser Bruder. Durch ihn hoffen wir auf dein Erbarmen heute und alle Tage. Erhöre uns. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nach der Rundgangkollekte singen wir als Schlusslied das Lied 321, die Strophen 1 bis 3. euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.